Drei Stufen zur Erkenntnis der Wahrheit. Die psychologische Öffnung eines menschlichen Wesens für die Wahrheit, für den Zugang zu göttlicher Weisheit, anders ausgedrückt das Training, dem sich jeder wahre Theosoph unterzieht, beginnt in dem Augenblick, in dem er sich berührt fühlt und sein Herz öffnet, beginnt selbst dann, wenn er sich dessen gar nicht bewusst ist. Dieses Öffnen des Herzens kann in drei Stufen unterteilt werden. Wir sind mit ihnen durch den Buddhismus vertraut, der seinen Ursprung aus Indien kommend in China nimmt. Er ist unter der Sanskrit-Bezeichnung Dhyani-Buddhismus bekannt und wird in Japan Zen-Buddhismus genannt. Die Sache wird in etwa mit den folgenden Gedankengängen zum Ausdruck gebracht, die gleichermaßen von der Theosophie angewandt werden, denn die Zen- oder Dhyani-Form des Buddhismus sind ja Zweige theosophischen Denkens. Der Schüler betritt die Vorhalle des Tempels der Weisheit und wenn er später den Tempel selbst betritt, geht er durch drei Phasen der inneren Öffnung. Das sind die Worte, die benutzt werden. In der ersten Phase sind die Berge Berge und die Gewässer der Erde sind Gewässer. Man hält sie für wert, studiert und erforscht zu werden. Man sieht ihre Wunderwelt und erfasst sie mit den Sinnen und trotzdem bleiben sie nur Berge und nur Gewässer. Aber durch Studium und Verlangen nach Wahrheit stellt sich bei dem Schüler schließlich die zweite psychologische Öffnung des Charakters, des Verständnisses und seines Wesens ein. Er begreift, dass die Berge und die Gewässer, wie wunderbar und des Studierens wert sie auch sein mögen, lediglich Aspekte, Erscheinungsformen, Phänomene von dahinterliegenden Noumena sind, die Auswirkungen unsichtbarer und verborgener Ursachen. So begreift er in dieser zweiten Phase, in der er sein Inneres öffnet, dass er, wenn er die Wahrheit erreichen will, tiefer gehen und die Wissenschaft studieren muss, die sich mit den Bergen und den Gewässern der Erde beschäftigt. Er muss die Gründe ihrer Entstehung erforschen, die zugrunde liegenden Ursachen und Energien kennenlernen, welche die Berge und die Gewässer ins Leben gerufen haben. Er begreift, dass die Berge und Gewässer, da sie lediglich Wirkungen, Phänomene, Erscheinungsbilder sind, wie relativ wirklich sie auch sein mögen, nur eine Illusion, eine Maya sind. Die wirkliche Wahrheit liegt jenseits davon und hinter dieser Maya. Sein gesamtes Wesen wird durch diese Einsicht mit Staunen erfüllt. Allmählich beginnt der Schüler dann die tiefe Weisheit des alten Ausspruchs zu begreifen, dass das ganze Universum eine Erscheinung und deshalb eine Illusion ist. Illusionär allein in dem Sinne, weil wir es nicht mit den richtigen Augen sehen. Es bedeutet nicht, dass das Universum nicht existiert. Das ist absurd und wäre eine falsche Schlussfolgerung. Aber er begreift, dass wir es nicht im richtigen Sinne verstehen, dass wir dahinter blicken und sein Inneres sehen müssen. Das Sichtbare sollte als Folgerung des Unsichtbaren gesehen werden. Die Wirkungen sollten uns darüber belehren, dass ihnen Ursachen vorausgehen. In dieser Phase, und dies bildet den erlesensten Teil der zweiten Periode dieses Trainingssystems, dem sich der Theosoph unterzieht und das ihm so teuer ist, weil es psychologische Schleier entfernt, beginnt er seine wahre Einheit mit allem Existierenden zu fühlen, begreift er doch, dass er als physischer Mensch gesehen nur ein Phänomen darstellt, eine Folgeerscheinung. Er versteht, dass er in Wirklichkeit das Ergebnis verborgener und unsichtbarer Ursachen ist. Er sieht ein, dass hinter dem Phänomen des physischen Menschen ein menschliches, geistiges Noumenon existiert. Seine Ehrfurcht wächst und ein überwältigendes Gefühl einer alles verbindenden Schönheit senkt sich in sein Herz. Er bemerkt, dass er mit allen Lebewesen und Geschöpfen, die das Universum erfüllen, eine Einheit bildet. Von diesem Augenblick an beginnt er einzusehen, dass ethische Vorschriften nicht nur das Ergebnis menschlicher Übereinkunft sind. Moralische Prinzipien haben ihre Wurzeln tatsächlich in der Tätigkeitsweise und in dem Stoff der universalen Natur selbst. Überwältigend fühlt er seine Einheit mit allem, was ist. Ich und mein Vater sind eins. Das führt zu der dritten Stufe der psychologischen Öffnung. Damit verwirklicht der Suchende das wundervollste Paradoxon, von dem er in den zwei vorhergehenden Stufen bereits Kenntnis erhalten hat. Bei diesem dritten Schritt erfährt er, dass nach innen und aufwärts, weit nach oben und dennoch stets nach innen, die Berge und die Gewässer doch real sind in einem bestimmten wunderbaren Sinn, denn so illusorisch sie auch für unser relativ unvollständig entwickeltes menschliches Verständnis sein mögen, ist es dennoch fundamentale Realität, die sie hervorgebracht hat, genauso wie wir als Phänomen hervorgebracht worden sind. So sehen wir gleichzeitig, dass die einzige Wirklichkeit das Göttliche ist und andererseits, dass dieses Göttliche, weil es völlige Wirklichkeit ist, in einem gewissen Sinne sogar die illusionäre Erscheinung der kosmischen Phänomene zu einer Wirklichkeit macht. Wenn wir dies auf uns selbst anwenden, fühlen wir, dass der einzig wirkliche Teil des Menschen das Göttliche in seinem Inneren ist. Und doch fühlen wir, gerade weil dieses Göttliche eine Wirklichkeit ist, dass jenes tatsächlich physische Phänomen, das wir den physischen Menschen nennen, in einem gewissen, wunderbaren Sinne ebenso real ist. Kehren wir zum Ausgangspunkt zurück. Der Kreis hat sich geschlossen. Zunächst gab es nur die Berge und Gewässer. Sie waren die einzig realen Dinge. Dann wurden die Berge und Gewässer so gesehen, als wären sie nur Hüllen, die Gewänder von verborgenen, unsichtbaren Wirklichkeiten. Der nächste Schritt brachte uns schließlich zu der Einsicht, dass, weil die Letzteren wirklich sind, sie nicht Dinge hervorbringen können, die essentiell unwirklich sind. Wir kommen damit zu der Schlussfolgerung, dass die Berge und Gewässer, welch seltsames Paradoxon, beides sind, wirklich und eben auch unwirklich. Glücklich der Mensch, der diesen dritten Schritt verstehen kann. Der Schlüssel, dies zu verstehen, liegt in einem Gedanken, den ich wiederum aus dem Dhyani-Buddhismus entnehmen will, weil dieser im Westen recht gut bekannt ist, hauptsächlich durch die Schriften von Professor Suzuki aus Japan, die dieser über den Zen-Buddhismus verfasst hat. Nebenbei bemerkt, stammt das Zitat nicht von ihm. Nun, zu dem Gedankengang aus dem Zen-Buddhismus. Hören Sie aufmerksam zu, denn die Bedeutung ist nicht leicht zu erfassen. Im Wind der Berge und im Sonnenlicht der Niederungen, im Einbruch der Nacht und in den Nebelschleiern der Dämmerung ruft es laut, jenes allein war, ist und bleibt. Das ganze Universum ist jenes. Alle seine Phänomene sind von göttlichem Noumena hervorgebracht, von göttlichen Gedanken, so dass sie essentiell in einer göttlichen Einheit verschmolzen sind. In einer fast pragmatischen Weise können wir den Gedanken entwickeln und sagen, dass alle Menschen Brüder sind, dass jeder Einzelne seines Bruders Hüter ist. Sehen Sie den Pfad der Führung? Jegliche Verletzung des Pfades bedeutet, dass man sich selbst in Opposition zu der gesamten universalen Natur setzt. Es gibt einen Weg zu Frieden, Glück, Weisheit und Stärke. Wenn ein Mensch erst einmal verstanden hat, dass er mit der Natur eins ist und die Natur eins mit ihm, dann wird sein Bewusstsein, indem es Schwingungen erzeugt, schwingungsgleich mit den Pulsschlägen des kosmischen Herzens. Das ist der Grund dafür, warum die großen Weisen und Seher Wunder wirken können in der Welt, heilen und sich in die Luft erheben, das Bewusstsein über den Tod hinaus behalten, das denkende Ego zu weit entfernten Orten schicken und dort alles in seiner Umgebung selbstbewusst wahrzunehmen und zu sehen und viele Dinge mehr. Das Universum und wir sind eben eins. Es gibt nur ein Leben und dieses Leben ist ebenso kosmisches Denken.